Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Professor Dr. Hans-Günther Hennecke, er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Dr. Kirsten Witte ist Leiterin des Zentrums für nachhaltige Kommunen der Bertelsmann Stiftung und selbst auch in der Kommunalpolitik aktiv. Bastian Brinkmann ist Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Und zugeschaltet ist uns Dennis Rehbein von der CDU. Er ist frisch gewählter Oberbürgermeister der Stadt Hagen. Im ersten Wahlgang am 14. September, da hat er 25,1% der Stimmen erzielt. Darauf folgte dann der AfD-Kandidat mit 21,2%. Und dann bei der Stichwahl am 28. September erhielt Dennis Rehbein 71,7% der Stimmen. Schönen guten Abend, Herr Rehbein nach Hagen. Für alle, die das nicht so gut kennen, 190.000 Einwohner, Stadt zwischen Wuppertal und Dortmund. Herr Hennecke, man redet jetzt so viel über die Kommunen, über das Stadtbild und viel über die Finanzierung der Kommunen. Was ist für Sie so der Hauptpunkt, wo Sie sagen, ja, da muss es besser werden in der Stadt, wenn Sie durch Ihre Stadt, die Sie jetzt als Bürgermeister da leiten, wenn Sie da durch die Stadt laufen?
Da gibt es ganz, ganz viele Punkte aus meiner Sicht. Wir haben viele schöne Seiten in unserer Heimatstadt. Das kommt häufig zu kurz in der Diskussion. Aber wenn wir durch die Innenstadt gehen, wenn wir am Bahnhof vorbeigehen, der Weg hierhin von der Infrastruktur, Brücken sind kaputt, teilweise gesperrt. Das sind Punkte, wo die Menschen jeden Tag im Alltag merken, dass es sie belastet. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Und zweites Thema, was man nicht vielleicht jeden Tag sieht, sondern wirklich sieht, Infrastruktur in Schulen, in Brücken. Schulen ist ein großes Thema. Wir haben eine Berufsschule, die momentan aus Brandschutzmängeln geschlossen ist. Wir haben eine Grundschule, die wir neu bauen müssen. Das sind alles Themen, die Menschen jeden Tag belastet. Und jeder hat dort einen anderen Fokus, weil jeweils anderes für ihn wichtig ist, aber es berührt die Alltagssorgen und das sind die großen Herausforderungen, die wir hier in der Stadt, aber nicht nur in Hagen, sondern auch in anderen Kommunen täglich haben.
Mhm. Herr Hennecke, das ist ein Bild, Hagen, das ist ein Beispiel, wenn man sagt Schulen, Brücken, das, was dann nicht gut funktioniert. Wenn man dem Bundesinnenminister zuhört, er eben dann sagte, das ist das sichtbarste Zeichen von einem funktionierenden Staat. Also wenn es in den Kommunen so aussieht, wie Herr Rehbein eben beschrieben hat, sagt das, dass der Staat nicht gut funktioniert?
Das kann man, glaube ich, so allgemein nun auch nicht sagen. Also wir wollen ja hier keine Veranstaltung haben, wo wir sozusagen jetzt den kommunalen Bereich kaputt reden. Es ist schwierig für uns und wir haben eben diese ganz schwierige Finanzsituation bundesweit jetzt. Und richtig ist ohne Frage, dass die Bürger den Staat am ehesten in ihrer Kommune, in ihrem Landkreis, in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt wahrnehmen. Und das beeinflusst natürlich im Grunde auch, das haben Sie schon angesprochen, beim Wahlverhalten, erster Wahlgang, zweiter Wahlgang, ist ja interessant, funktioniert immer noch, dass sich Demokraten dann im zweiten Wahlgang zusammentun. Ansonsten wäre ja ein Gewinn von über 50% zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang schwer zu erklären. Aber wir müssen daran was tun, bundesweit. Wir haben aber in der Vergangenheit im Grunde natürlich auch eine ganze Menge getan und haben die Ruhrgebietstädte oder die nordrhein-westfälischen Städte haben größere Probleme durch industriellen Wandel in den letzten Jahrzehnten. Das wissen wir alle. Ostdeutsche Städte sehen oft prima ausgeputzt aus. Auch da müssen wir gucken, wie gleichen wir das wieder aus. Aber insofern würde ich den Befund nicht generell unterschreiben, dass es nicht sozusagen nicht vernünftig im kommunalen Bereich aussehen kann. Nur es ist eben bei den einen so, bei den anderen ist es anders. Und wir kämpfen dafür, dass es für alle wieder besser wird. Denn wenn Sie im Grunde feststellen, Sie haben selber gesagt, 25 Milliarden Defizit im letzten Jahr, das bedeutet für eine durchschnittliche Einheit, Kreis oder kreisfreie Stadt, sind das 63 Millionen.
So, das ist eine Menge.
Überall. So, ja. Und das ist etwas, was Sie jedem Einzelnen sozusagen erklären müssen. Sagen, wenn dir die 63 Millionen fehlen, geht es dir genauso schlecht wie deinem Nachbarn auch. Und das ist in Nord und Süd im Moment kein Unterschied.
Gucken wir mal ein bisschen auf die Zahlen, Frau Witte. Sie analysieren ja regelmäßig die Finanzlage der Kommunen. Also wie ernst würden Sie sagen, ist die Lage für die Kommunen tatsächlich?
Ich denke schon, dass das eine historische Zäsur ist jetzt, weil wir über Jahre tatsächlich ein mehr oder weniger ausgeglichenes Saldo hatten von Einnahmen und Ausgaben und jetzt plötzlich der Saldo völlig nach unten geht mit 25 Milliarden Euro. Sie haben das gesagt. Und hinzu kommt ja, dass die Kommunen 215 Milliarden Investitionsdefizit vor sich herschieben. Das heißt, eben war die Rede von geschlossenen Schulen, hinzu kommen geschlossene Schwimmbäder und so weiter. Wir haben das lange gesehen, zu lange gedacht, das wird schon irgendwie werden. Und jetzt sehen wir eben, dass erstmals die Zahlen richtig nach unten gehen und auch der Trend ein negativer ist, weil die Inflation, weil die Sozialkosten und weil die Personalkostentarifsteigerungen schneller wachsen als die Einnahmen. Und insofern muss man wirklich appellieren, die Lage ist nicht, Klagen gehört zum Geschäft, so dass mal wieder Geld fehlt, sondern dieses Mal ist es wirklich ein strukturelles Problem, das die Kommunen tatsächlich mittelfristig handlungsunfähig macht, wenn da nicht was passiert.
Mhm, weil man eben dann zu lange hat laufen lassen letztendlich, oder? Weil man
schon, also dass das jetzt so drastisch plötzlich sich ins Negative entwickelt, kann vielleicht überraschen, hat eben mit der Inflation zu tun und damit natürlich auch mit den weltpolitischen Gegebenheiten, Ukraine-Krise und so. Aber die 20 Milliarden Euro Investitionsstau, die sind nicht im letzten Jahr entstanden. Da muss man ehrlicherweise sagen, das wusste man. Und da ist unter uns eben auch dieses Sondervermögen jetzt nicht die Lösung, wo die Kommunen ja über 12 Jahre gestreckt die Hälfte oder 60% dessen bekommen, was an die Länder weitergegeben wird. Also das sind 6 Milliarden oder 5 Milliarden pro Jahr. Das ist verschwindend im Vergleich zu der Summe, die da fehlt.
Reden wir gleich nochmal, wer da jetzt wie für wen eigentlich zahlen muss. Herr Brinkmann, 13 Oberbürgermeister haben auch einen Brandbrief geschrieben an den Bundeskanzler und haben gesagt, also die Kommunen, die stehen am Limit. Also Sie haben es ja schon angefangen zu erzählen, Frau Witte, aber trotzdem die Frage, wer muss denn jetzt eigentlich liefern? Müssen die Kommunen sparen? Muss der Bund liefern? Müssen die Länder liefern? Also wie kriegt man es hin?
Am schönsten wäre ja, wenn alle ein bisschen was liefern, weil Sie haben es ja gerade beschrieben, wir sind in einer einmaligen Situation und wenn alle jetzt ein bisschen ihre Hausaufgaben machen, wenn man bei den Kommunen anfangen würde, natürlich muss das auch digitaler, effizienter werden. Viele Kommunen haben ihre eigenen Software, dann kommen die Landkreise dazu, die haben noch mal wieder was anderes, da sind andere Institutionen zuständig. Da ist auch viel Silo-Denken dabei. In Zeiten, wo die Finanzlage besser war, kann man sich das ja vielleicht auch erlauben. Aber jetzt leben wir in anderen Zeiten und müssen da auch mal ganz anders zusammenrücken. Und natürlich, die Länder müssen sich auch ein bisschen anders aufstellen. Und beim Bund ist ja eh auch viel los.
Aber der Bund hat ja jetzt auch, dieses Sondervermögen gerade für die Infrastruktur ja auf den Weg gebracht. Aber da sagen Sie auch, das reicht dann nicht, oder?
Also ich finde das Sondervermögen Infrastruktur eine gute Idee und es ist viel Geld und andererseits, wenn man es runterrechnet, ist es gar nicht so wahnsinnig viel Geld. Da hat auch die neue Bundesregierung mal wieder, glaube ich, den Leuten ein bisschen zu viel versprochen. 500 Milliarden, da denkt man, jetzt wird Deutschland vergoldet. Aber wenn man das mal umrechnet, ist das gar nicht so. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich der Bund für viele Sachen gar nicht zuständig ist. Es ist ja eh in unserem komplexen föderalen System ein Problem, dass ganz wenig Leute nur durchschauen, wer für was zuständig ist und der Bund gewisse, viele Sachen auch gar nicht finanzieren kann.
Mhm. Genau, gucken wir noch mal drauf. Schauen wir eben, bleiben wir noch mal eben bei Herrn Rehbein in Hagen. Also wenn Sie, wo wäre ein Punkt, wo Sie sagen, dafür brauche ich jetzt am dringendsten Geld? Oder könnten Sie auch tatsächlich noch irgendwo sparen?
Ich wollte gerade sagen, also es klingt alles, was wir hier besprechen, so theoretisch. Wir müssen alle ein bisschen sparen und dann wird es schon funktionieren. Wir in Hagen kommen aus einer Situation, vielleicht nur um das einzuordnen, wir haben aktuell Verbindlichkeiten von rund 1 Milliarde Euro. Die kommen zum Großteil aus den letzten Jahren. Wir kommen aber eigentlich von einer Verbindlichkeit von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro. Wir waren schon mal bei 800 Millionen. Wir haben alle Anstrengungen, die eine Kommune tun kann, haben wir getan, um Geld einzusparen. Das haben die Bürgerinnen und Bürger hier leidvoll an vielen, vielen Stellen merken müssen. Natürlich gibt es bei der IT, wir haben es gerade gehört, unterschiedliche Software, da gibt es noch Potenzial, das teile ich auch. Aber zu sagen, wir müssen noch mal ein bisschen weiter einsparen, ist das eine. Wir haben diesen Haushalt für dieses Jahr 25 mit 50 Millionen Euro Verlust geplant, aufgrund der Rahmenbedingungen, die die Wirtschaft vorgibt und somit Steuerschätzungen etc. Wir werden bei rund 75 Millionen Minus wahrscheinlich auslaufen. Heute habe ich die Info bekommen, dass Krankenkassen Fehlfahrten nicht mehr bezahlen. Also sie rufen den Krankenwagen, der kommt, der sagt, ach, ganz so schlimm ist es nicht, Sie können noch zu Hause bleiben, ich gebe Ihnen eine Infusion, dann fahren wir wieder als Beispiel. Dann werden wir das zukünftig, Stand jetzt von den Krankenkassen nicht mehr zurückerstattet bekommen. Das bedeutet auf einen Schlag rund 18 Millionen Euro pro Jahr mehr Kosten für die Kommune, die ich heute Morgen am Tisch hatte. Da frage ich Sie, wo soll ich die einsparen? Weil jeder natürlich jetzt gerade guckt, wo kriegt er seine Sachen gelöst. Und das sind alltägliche Themen, die wir in den Kommunen haben, die uns vor große Herausforderungen stellen, weil dort häufig die Sachen weitergereicht werden. Wir haben gerade gehört, föderales System. Plötzlich wird etwas in Berlin entschieden, es landet hier in Hagen und wir müssen sehen, wie wir damit klarkommen. Beim Thema Altschulden ist glücklicherweise die Landesregierung jetzt einen großen Schritt gegangen. Für in Hagen werden 452 Millionen Euro uns von den Altschulden übernommen. Das sind rund 10 Millionen Euro Zinszahlungen im Jahr, die wir sparen. Der Bund will auch einsteigen. Das sind gute Signale, das sind richtige und wichtige Signale, die wir brauchen. Aber das Geld fehlt, wie gerade schon beschrieben. Eine große Verkehrsader, die sogenannte Ebene 2, ist hier gesperrt. Die halbe Stadt liegt lahm. Wir haben große Themen mit weiteren Brücken. Alleine dieses eine Brückenprojekt kostet rund 60 Millionen Euro. Und wir haben gerade das Sondervermögen gehört. Für Hagen bedeutet das ganz klar 109 Millionen Euro Pauschalzuweisung. Nordrhein-Westfalen geht über die 60% hinaus. Wir kriegen dort mehr, aber trotzdem 109 Millionen. Klingt viel Geld, auf 12 Jahre verteilt, nicht mehr ganz so viel. Und wenn eine wichtige Maßnahme schon 60 Millionen Euro kostet,
dann bleibt nicht mehr viel übrig.
Ist klar, das sind wichtige Impulse. Wir brauchen das Geld, aber es löst nicht das Problem.
Ja. Was würde denn das Problem lösen, Herr Hennecke? Sie sind in der Steuerungsgruppe, wie heißt die nochmal? Oh, jetzt kommt dieses schöne Wort, Veranlassungskonnektivität. Also wir müssen mal darüber reden.
Wo ist die Lösung und wo ist das Problem? Ja. Also wenn wir das nochmal sagen, alle. Also erstmal muss man sagen, es geht den Ruhrgebietsstädten schlechter als anderen in Deutschland. Also insofern ist Hagen nicht überall, muss man deutlich sagen. Hagen ist Hagen und hat eine Partnerschaft mit Oberhausen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Essen und so weiter. Aber wir dürfen jetzt nicht den Eindruck erwecken, als ob ganz Deutschland sozusagen im kommunalen Bereich am Ende ist. Und deshalb ist die Kernfrage, oder sind die beiden Kernfragen, das erste, wie verhalten sich die Investitionen, von denen wir hier jetzt immer sprechen, zu den konsumtiven Ausgaben? Und da ist ein Punkt möglicherweise, Frau Witte, Sie haben die positiven Salden der letzten Jahre angesprochen, dass man möglicherweise sozusagen sowohl in der großen Politik, ganz sicher in der großen Koalition, in der Ampel, zu stark auf Ausweitung konsumtiver Ausgaben gesetzt hat durch gesetzliche Regelungen, aber vielleicht auch vor Ort sich manches geleistet hat, die Tarifverhandlungen und so weiter. So, bei den Investitionen muss man wissen, das lernen wir jetzt brutal. Früher hat man gesagt, das ist ganz toll, wenn du Investitionen hast, hast du Vermögen für die Zukunft, können alle Generationen bezahlen. Brücken fallen runter nach 30 Jahren. Also das heißt, auch Investitionen lösen Folgekosten aus. Und insoweit ist auch das schwer im Grunde zu behandeln. Wir haben diesen Ausgleich in den letzten 15 Jahren, muss man sagen, nicht geschafft. Ich war Mitglied der Kommission, die Schuldenbremse gemacht hat, 2009. Da war die Idee, man wägt ab, Investives zu Konsumtiven und denkt stark an Investitionen. Hat man aber nicht gemacht, weil man das Konsumtive sozusagen beim Einzelnen eher spürt, gerade auch bei Leistungsgesetzen. So, und jetzt haben Sie das Sondervermögen angesprochen. Das Sondervermögen ist die Lösung in der Tat nicht, weil man im Grunde sagt, erstmal ist es quantitativ, ein Satz nur, quantitativ sind es 5 Milliarden für die Kommunen im Jahr im Durchschnitt, bei einem Defizit, das in diesem Jahr 30 Milliarden betragen wird. Und es haben eben, das muss man immer wieder deutlich sagen, die Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen, was damit gemacht wird.
Was die eine Stadt machen soll.
Die große Politik hat im Grunde gesagt, als man Sondervermögen gemacht hat, wir müssen jetzt sozusagen Wachstumsimpulse damit setzen. Damit müssen Schub ausgelöst werden für Deutschland, damit sozusagen das, was an Steuern mehr reinkommt, das Sondervermögen sozusagen finanziert. Im kommunalen Bereich ist das nicht unser Problem. Unser Problem ist Sanieren. Ja, Straßen, Schulen, Brücken und so weiter. Das heißt also, der Ökonom Fuß hat im Grunde gesagt, ob die Schule marode ist oder nicht marode ist, die Schüler werden da beschult. Wenn die Schule also einen besseren Zustand hat, haben wir keine Wachstumsimpulse, sondern nur eine bessere Schule. Das ist für sich aus ökonomischer Sicht richtig, im kommunalen Bereich aber sozusagen verheerend falsch. Ja. Und deshalb haben wir ganz unterschiedliche Erwartungen, was will die Bundespolitik mit diesen Investitionen erreichen. Und was wollen wir im kommunalen Bereich erreichen? Und da hauptsächlich sozusagen Sanierung und Abbau des Staus von Sanierung eigentlich, Frau Witte.
Genau, das ist das, was die Bürger ja erwarten. Sie erwarten, dass ihre Kommune funktioniert, dass die Schule in Ordnung ist, dass die Brücke, dass sie nicht einkracht, all das. Und dann hört man jetzt aber in der Diskussion, gerade rund um dieses Stadtbild, wurde dann auch natürlich über das Thema Migration gesprochen. Auch das hat hohe Kosten. Und da wurde eher der Eindruck erweckt, weil das ist das, was der Bundesinnenminister möchte. Er möchte die Kommunen stärken und auch mehr Geld und dann weniger Migration. Ist das ein Punkt, Herr Brinkmann, für die Überforderung der Kommunen, die illegale Migration? Weil das wurde verbunden.
Ich finde, es ist wieder so ein Beispiel für eine gewisse Verantwortungsdiffusion, weil der Bundesinnenminister bei uns ist ja, wenn man jetzt die Bahnhöfe mal ausklammert, gar nicht zuständig für die Frage, wenn in Hagen über den Marktplatz die Polizei patrouilliert und guckt, wer ist denn hier los? Sind hier Leute, die dafür sorgen, weil sie Drogen in der Öffentlichkeit konsumieren und Leute belästigen, die da vielleicht nicht rumhängen sollten, dann ist das ja nicht die Bundespolizei von Herrn Dobrindt, sondern Landespolizisten und muss, wenn wir über Finanzfragen reden, dann ja auch von dem Landeshaushalt bezahlt werden. Und da kann man als Bundesregierung sich schwerlich hinstellen und sagen, wir wollen das jetzt verändern und verbessern, wenn man dafür gar nicht zuständig ist. Das muss man da, glaube ich, stark differenzieren.
Mhm. Wird da ein falscher Eindruck erweckt, sozusagen?
In der ganzen Stadtbilddebatte wurde, glaube ich, ein falscher Eindruck erweckt, weil dahinter jetzt ja kein großer Plan steht, was wir da anders und besser machen wollen. Vielleicht sollte dahinter ja vielleicht ein Plan stecken. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, aber diesen Plan gibt es ja ganz offensichtlich nicht. Mhm.
Frau Witte, wie haben Sie das empfunden, diese Debatte? Also man merkt ja jetzt, wir reden halt eben natürlich über die Finanzierbarkeit in den Kommunen, weil es ja doch ein Problem anscheinend gibt, das, was nicht überall, ganz klar, aber in vielen Städten, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, es muss sich was verändern. Wie haben Sie diese Debatte empfunden?
Ja, ich finde es schwierig, sich eine Zielgruppe rauszusuchen und dann zu glauben, da liegt die Lösung. Wir haben ja eben gesagt, das Problem ist sehr, sehr viel komplexer. Und was mir wichtig ist, ist, dass wenn wir hingucken, wo sind die großen Kostenblöcke, das Asylbewerberleistungsgesetz hat eine Deckungsquote von 90%. Das ist nicht das kommunale Problem. Es sind beispielsweise Erziehungshilfen. Das ist ein Problem der verfehlten Schulpolitik über Jahre, Jahrzehnte. Und es sind eben vor allem auch Bürokratiekosten, die in den Kommunen auflaufen. Und das eine ist, mehr Einnahmen zu fordern, wobei man sagen muss, die Einnahmen sind nicht zurückgegangen. Die steigen nur nicht in dem Maße, wie die Kosten steigen. Und wenn man jetzt mal auf die Kostenseite guckt, denke ich, da ist viel, viel Potenzial durch Bürokratiekostenabbau in den Kommunen, durch die Abschaffung von Reglementierungen, die wirklich auch ins Kraut gewachsen sind und wo Bund und Länder auch in der Koalitionsvereinbarung ja immer wieder sagen, wir wollen das abbauen, wo aber faktisch nichts passiert. Und ich glaube, wenn man an dem Hebel einmal ernsthaft anfassen würde, dann wäre man sehr viel besser in der Lage, den Aufwuchs an Ausgaben auch in den Griff zu bekommen, als wenn man jetzt versucht, einzelne Zielgruppen zu identifizieren, durch die das Problem gelöst wird.
Das ist ein Hebel, den Sie da nennen, Herr Rehbein. Was wäre denn für Sie so, wenn Sie gerade jetzt frisch im Amt dann überlegen, wo kann ich zuerst ansetzen? Was wäre für Sie so ein Hebel, um auch dann wirklich ja auch Ausgaben zu reduzieren, irgendwie zu gucken, oder ja, wo kriege ich noch mehr Geld her? Und was ist da für Sie das der erste Punkt?
Ja, das ist durchaus sehr komplex, weil wir uns genau gerade dort beschäftigen. Ich hatte heute meine erste Sitzung im Verwaltungsvorstand. Wir haben den Haushalt dort erstmals angesprochen. Und ganz so einfach ist es nicht. Also die Einnahmen mal eben zu erhöhen, als Kommune haben wir da wenig Spielraum. Also wir könnten Grundbesitzabgaben erhöhen beispielsweise. Das ist aber schon schwierig. Wir könnten Gewerbsteuern erhöhen. Das ist auch schwierig, weil wir sind in Hagen schon immer relativ am obersten Ende. Das heißt, mal eben an der Einnahmeseite zu schrauben, wird schwierig. Also müssen wir auf Kosten gucken. Wenn wir auf die Kosten schauen, gibt es viele Themen, die uns vorgeschrieben werden. Wohngeld, Bürgergeld, wir haben da viele Dinge schon angesprochen hier in der Runde. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das haben wir zu bezahlen, weil es gesetzliche Pflichtaufgaben sind. Und dann kommt man haushalterisch schnell in so tolle Sachen. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir freiwillige Leistungen kürzen. Freiwillige Leistungen sind zum Beispiel präventive Maßnahmen im Bereich Jugend und Soziales. Wenn wir aber bei den präventiven Maßnahmen heute kürzen, sagen alle Experten, das holt uns in wenigen Jahren ein bei den Pflichtaufgaben. Das heißt, auch das muss man sehr genau sich anschauen. Und selbstverständlich haben wir dann als Kommune das Thema Personal, wo man gucken kann, kann man an der einen oder anderen Stelle einsparen. Wir haben das Thema, was wir auch schon hatten, IT-Infrastruktur. Kann man etwas bündeln? Kann man mit mehreren Kommunen etwas zusammen machen? Und da müssen wir hin. Wir müssen Lösungen finden, die vielleicht nicht die einzelne Kommune nur betreffen, sondern mit den Nachbarkommunen sprechen, dass wir gute Lösungen finden, um dann Kostenreduzierung hinzubekommen. Weil das klingt in der Theorie, in so einem Gespräch einfach, in der Praxis löst das natürlich immer wieder Sorgen aus, weil Kürzungen bei Personalkosten im kommunalen Bereich bedeutet automatisch in vielen Bereichen Leistungskürzungen, weil dann Bearbeitungszeiten länger dauern etc. Und auch das muss man dann den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren.
Mhm. Nun gibt es ja durchaus ein Problembewusstsein bei Bund, Ländern und Kommunen. Hennig, ich habe es eben schon mal angesprochen, die sind Mitglied der Bund-Länder-Steuerungsgruppe, wo genau darum gerungen wird, wer muss eigentlich für welche Kosten aufkommen. Mhm. Also stimmt unser System, wie wir miteinander in Deutschland diese Finanzierung organisieren, stimmt das nicht mehr?
Also ob es von der rechtlichen Regelung her nicht stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, die ist gar nicht so falsch. Die Handhabung ist ein Problem. Und richtig ist, was Frau Witte eben gesagt hat, eigentlich haben wir insgesamt kein wirkliches Einnahmeproblem. Wir haben im Kern ein Ausgabenproblem. Aber wie soll das aussehen? Wir haben also jetzt dieses Defizit von 30 Milliarden. Da kommen wir nicht raus alleine mit Bürokratieabbau oder mit Digitalisierung, sondern da muss im Grunde mehr passieren. Mit Verschieben auch schwierig. Jetzt ist die Idee der Länder, über die jetzt gerungen wird. Also wir haben eine verfassungsrechtliche Regelung, wonach die Länder verpflichtet sind, die Kommunen zu finanzieren. Und das steht in allen Landesverfassungen. Die Länder ducken sich gerne insoweit weg. Und die Länder sind auch geschützt insoweit, weil wenn der Bund etwas regelt, wie bei der Kinderbetreuung oder sonst wo, alles, was Geld kostet im Bereich Länder und Kommunen durch Bundesgesetz, da muss der Bundesrat zustimmen.
Ja, vielleicht kann man noch mal kurz, weil unser Steuersystem ist ja etwas kompliziert. Ich habe noch mal rausgesucht, also Gemeindesteuern, die nur in die Gemeinde fließen, sind Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Spielautomatensteuer und Getränkesteuer.
Darüber müssen wir nicht sprechen. Nee. Das funktioniert alles.
Genau, das funktioniert, aber sonst kommt da nicht so viel.
Nee. Aber daneben gibt es eine Beteiligung um 15% der Lohn- und Einkommensteuer, Kapitalertragssteuer 12%. Umsatzsteueranteil ist zu niedrig, signifikant zu niedrig. Das ist sozusagen
3,7%.
Das ist ein Kernpunkt jedenfalls, der verändert werden muss. Und der muss das ist ein Prozentsatz und ein Festbetrag. Und, ja, und der Prozentsatz, sagen wir alle im kommunalen Bereich, der muss mindestens verdreifacht werden. So, aber dann muss man was dem anderen wegnehmen. Das heißt also, Bund und Länder müssten das geben. Und jetzt ist, die haben ja gefragt, was ist jetzt im Moment die Idee? Keiner will was weggeben. Aber die Länder haben eben diese Verpflichtung, die Kommunen zu finanzieren, könnten Gesetze im Bundesrat ablehnen, dann kommen sie nicht zustande. Das ist dann nicht ausgegebenes Geld, das kostet nichts, kostet auch kein Personal. Aber da tun sich die Länder natürlich politisch schwer, weil man dann immer diese auch politische Allianzen hat. Also sagen die Länder jetzt, wir brauchen einen Regelmechanismus zwischen Bund und Ländern. Wenn also der Bund einen Gesetzesvorschlag macht, der Geld kostet, dann soll er zuerst ermitteln, zusammen mit Ländern und Kommunen, wie viel kostet das? Dann soll das ins Bundeskabinett gehen und das Bundeskabinett soll dann sagen, haben wir die Finanzierung dafür gesichert und wie? Und wenn wir die Finanzierung nicht gesichert haben, können wir es im Kabinett nicht beschließen. Also insofern ist das eine ganz gute Grundidee, ob wir sie hinkriegen. Wissen wir noch nicht.
Mhm. Herr Brinkmann, was halten Sie von der Idee, dass man die Finanzierung dann, dass man darüber redet? Und was bedeuten die Sachen, die jetzt auch vereinbart worden sind im Koalitionsvertrag? Zum Beispiel die Pendlerpauschale, die Senkung der Steuer, der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Was bedeutet das für die Kommunen?
Ja, das sind zwei sehr schöne Beispiele, weil das natürlich die sind, die gerade politisch diskutiert werden in diesen Bund-Länder-Finanzfragen. Und Sachen sind, die natürlich auch Einnahmen kosten bei den Kommunen und bei den Ländern, wenn man diese Steuersenkung oder Vergünstigung entscheiden würde. Was den Kommunen aber ja den finanziellen Ärger macht, sind ja eher die Ausweitung der Ausgaben, also zum Beispiel Kita-Plätze. Wir wollen mehr frühkindliche Bildung, das ist für Deutschland ganz wichtig. Das ist ja eher so ein Fall, der jetzt vielleicht dann diskutiert wird und entschieden wird, dass wenn wir als Gesellschaft sagen, wir wollen mehr Ganztag, wir wollen mehr in die Kinder, in unsere Zukunft investieren, dann kann man die Kommunen nicht auf diesen Kosten sitzen lassen, sondern dann muss man, und das finde ich auch richtig, eine Lösung dafür finden. Wenn man aber sagt, zum Beispiel, es gab ja auch mehrere Ministerpräsidenten, die bei den Koalitionsverhandlungen dabei waren und die haben ja auch gesagt, Pendlerpauschale, Markus Söder finde ich eine super Sache, Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig findet auch gut, dass die Steuer für ihre Gastronomen gesenkt werden soll. Wenn die das schön finden, dann sollen sie es aber bitte auch bezahlen.
Wie sinnvoll sind solche Initiativen, Frau Wittem? Was denken Sie, zu welcher Lösung kann man denn dann kommen?
Ja. Natürlich ist das sinnvoll, nach vorne gedacht, genau solche Regelungen einzuführen. Hoffen wir, dass das passiert. Problem ist aber ja, dass wir im Hier und Jetzt schon das Defizit haben. Das heißt, und wenn man zurückguckt, ist die Deckungsquote bei Sozialkosten ungefähr bei 50%. Das heißt, es gibt schon sehr viel Leistungen, die die Kommunen erbringen und die eben nicht refinanziert sind, obwohl die Kommunen keinen Einfluss darauf haben, wie hoch diese Kosten sind. Und insofern denke ich, das ist ein guter Schritt, ein wichtiger Schritt. Insgesamt würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass da mehr Kraft in die Diskussion kommt. Weil auf der anderen Seite, wir sprachen eben Politik an, auf lokaler Ebene ist Politik ehrenamtlich. Die Bürger sehen auf lokaler Ebene, kommt der Strom, kommt das Wasser, ist die Kita offen, ist die Schule offen und so weiter. Das heißt, wenn man es nicht schafft, die Kommunen wirklich auskömmlich zu finanzieren, sodass die Menschen den Eindruck haben, das ist wieder verlässliche Infrastruktur hier vor Ort, dann werden die Bürger frustriert sein. Da können Sie sicher, Herr Rehbein, noch viel besser darüber berichten als ich. Dann wird auch mittelfristig auch die Kommunalpolitik frustriert sein. Und dann sind die antidemokratischen Kräfte einen großen Schritt weitergekommen. Und insofern finde ich alles, was diskutiert wird, richtig. Ich würde mir aber wünschen, dass wirklich auch mehr Fokus auf dieser Thematik liegt. In der Bundesrepublik, aber auch in den Ländern, die natürlich, Sie haben das eben zu Recht gesagt, auch nicht außen vor gelassen werden können, weil Sie eigentlich diejenigen sind, die die Verantwortung haben.
Herr Rehbein, ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, wo Sie sich auch Sorgen machen? Also wir haben über Ihr Wahlergebnis gesprochen, 25% AfD in Hagen im ersten Wahlgang. Also wie sehr tragen gut funktionierende Kommunen auch zur Demokratie bei?
Ja, ganz massiv aus meiner Sicht, weil das gute Ergebnis der AfD hier in Hagen und auch in anderen Teilen im Ruhrgebiet liegt nicht daran, weil alle Menschen oder viele Menschen, die hier in Hagen leben, rechtes Gesinnungsgut oder sonst was haben, sondern viele Menschen, die AfD gewählt haben, tun dies, weil sie unzufrieden sind. Und wir diskutieren politisch viel und gucken, was kostet das dann und was kommt bei den Menschen am Ende wirklich an. Und dann ist die Frage, macht die das wirklich glücklicher oder weniger glücklich? Wir müssen in die Lebenswirklichkeit der Menschen kommen mit unseren politischen Entscheidungen. Und wenn ich dann höre von alleinerziehenden Eltern, einer alleinerziehenden Mutter, die sagt, ja, aufgrund der gesperrten Brücke brauche ich jetzt 15 Minuten länger, das bringt meinen ganzen Tagesablauf durcheinander, ich kriege das Kind nicht mehr in die Kita und komme pünktlich zur Arbeit, dann sorgt das für Frust. Und das sind Beispiele, die wir lösen müssen. Und da wird aus meiner Sicht, und wir hatten als Beispiel gerade die Senkung der Gastronomiesteuer, die ich grundsätzlich natürlich nachvollziehen kann, wenn wir davon ausgehen, dass wir damit die Gastronomie stärken und mehr Menschen vielleicht die Gastronomie aufsuchen, weil die Preise sinken. Aber wenn das nicht passiert und bei den Bürgern nicht ankommt, dann ist es wichtig für die Gastronomen und für die Arbeitsplätze dort. Aber wir haben mit dem Projekt weder eine Belebung in der Innenstadt, noch haben wir die Lebenswirklichkeit vieler Menschen erreicht. Und da, glaube ich, müssen wir häufiger in politischen Entscheidungen den Fokus drauf legen, wie kommen wir wieder mit unseren Entscheidungen bei den Menschen mit positiven Effekten an.
Ja, Herr Hennecke, wird genug aus Sicht oder aus Perspektive der Kommunen gedacht bei politischen Entscheidungen?
Glaube ich nicht. Also, weil im Grunde Bundespolitik denkt, das war gerade in der Ampelkoalition besonders stark ausgeprägt, in Förderpolitik, im Paternalismus im Grunde. Das, was wir eigentlich brauchen, ist eine bessere finanzielle Grundausstattung. So, die erreicht man nicht über die Grundsteuer und über die Gewerbesteuer, sondern da muss eben sowas wie die Umsatzsteuer hinzutreten. Insofern haben wir aber jetzt bei der Gastrosteuer gerade Glück, dass die Kommunen so wenig kriegen, denn da geht es um Mehrwertsteuer und wenn die senkt, trifft uns das fast nicht. Also insofern können wir da sagen, Edge. Aber wir brauchen eine bessere Grundausstattung, damit das passiert, dass man sagt, ich kann in der Kommunalpolitik gestalten. Ich weiß selber im Grunde, wie es geht. Ich muss nicht überall sagen, ich muss Zuschuss. Aber das ist die beste Bürokratievermeidung, dass ich nicht auf Förderprogramme reagiere, sondern dass ich im Grunde sage, ich habe eine Grundausstattung. Das ist etwas, was uns als Gedanke im Grunde in der Politik verloren gegangen ist. Also wir haben im Grunde im Groben betrachtet zu viel sozusagen durchnormiert in der Bundespolitik, in der Landespolitik, insbesondere im sozialen Bereich, wo wir sagen, es hat früher ja auch funktioniert, wenn man sich um die örtliche Gemeinschaft gekümmert hat. Das ist alles sozusagen in Ansprüche gegossen und das macht das Agieren so schwierig, das macht es bürokratisch und zum Teil eben auch unfinanzierbar, weil man nicht die Mittel da einsetzen kann, wo man sie meint, besser einsetzen zu können und einsetzen zu müssen. Das ist, glaube ich, das größte Strukturproblem neben dem quantitativen Problem.
Ja. Also wie schafft man das, Herr Bring, wie schafft man das, die Bürger dann doch stärker auch daran zu beteiligen und auch dann doch die Idee zu haben, das ist meine Kommune, ich entscheide vielleicht auch mit. Wäre das ein guter Punkt? Ich entscheide mehr mit, wofür Geld ausgegeben wird?
In den USA gibt es ein tolles Beispiel. Da ist dann auch die Grundsteuer wichtig für die Kommunen und das ist im deutschen Rechtssystem so nicht möglich. Aber da werden die Leute gefragt, sollen wir die Grundsteuer erhöhen? Jeder, der ein Haus hat, jeder, der Mieter ist, zahlt ein bisschen mehr, aber es geht alles hier vor Ort in die Schulen. Mhm. Und das ist oft überraschend erfolgreich und dann sind die Schulen auch besser. Sogar in den USA so, dass es in den reichen Gemeinden, wo die Leute sich eh bessere Schulen leisten können, dann ihre Schulen noch besser machen, was nochmal ein anderes Problem ist. Aber der Grundmechanismus, dass die Leute vor Ort bereit sind, was zu bezahlen, wenn sie vor Ort dann auch was Besseres kriegen, der ist ja ganz offensichtlich vorhanden. Nur in unserer föderalen Finanzstruktur ist das überhaupt nicht möglich. Wenn ich meinen Bürgermeister wähle, ist es sehr schwer zu entscheiden, was kriege ich denn eigentlich sozusagen jetzt finanziell? Wie viel muss ich zahlen? Wie viel bekomme ich?
Frau Witte, wie sehen Sie es?
Grundsätzlich stimme ich dem natürlich gern zu. Ich möchte aber ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil es gibt schon jetzt, Sie sagten, die Kommune, gibt es nicht unglaublich große regionale Unterschiede zwischen Kommunen, denen es gut geht und Kommunen, denen es nicht gut geht. Und diese Finanzsituation trifft erstmals übrigens auch die Kommunen, denen es gut geht. Auch die bayerischen Kommunen hatten ein Defizit. Aber grundsätzlich ist natürlich der Punkt, in vielen Kommunen gibt es gar nichts mehr zu entscheiden. Die Kommunen, die sind schon überfordert damit, ihre Pflichtleistungen zu erbringen. Und wenn man Bürger fragt, wo sollen wir sparen, statt wo sollen wir Geld ausgeben, und das ist die Situation in vielen Kommunen heute, dann ist das für die Bürger natürlich wenig erbaulich. Also ich glaube,
aber die Frage wäre ja hier, dann sollen wir die Grundsteuer erhöhen, wenn das sind. Also dann erwartet man ja mehr Beteiligung von den Bürgern auch.
Das, also ja, aber eine Grundsteuererhöhung löst unser grundsätzliches Problem nicht. Und auch da gibt es dann natürlich Interessen derer, die die Grundsteuer zahlen und derer, die sie nicht zahlen. Aber
wir hatten mal, Frau Witte, wenn ich das sagen darf, 2010 einen Vorschlag von Schäuble, der im Grunde gesagt hat, verfassungsrechtlich wäre das möglich, auf den kommunalen Einkommensteueranteil, das sind 15% der Einkommensteuer, die gezahlt werden, einen Zuschlag von bis zu 20% oder einen Abschlag bis zu 20% zu erheben, um genau das zu erreichen, was Sie eben gesagt haben. Weil man im Grunde sagt, der Unterschied zwischen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ist, Gewerbesteuer zahlen ganz wenig. Und Einkommensteuer zahlen im Prinzip alle, die die Steuern bezahlen. So, und insofern wäre das nach der Schäuble-Idee sozusagen der Weg gewesen zu sagen, wir schaffen sogar mehr Demokratie und machen Politik interessanter. Und das Gegenargument war genau das, was Frau Witte eben gesagt hat, zu sagen, dann geht's den Monheims bei Düsseldorf gut. Und dann geht, weil die runtergehen können mit ihren Hebesätzen, und dann löst das Wellenbewegung oder Wanderungsbewegung aus. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, als es gescheitert war, hat Schäuble, der dann noch etliche Jahre Finanzminister gewesen ist, zu sagen, mit euch mache ich nie wieder was. Ja.
Herr Rehbein, wie sehen Sie es? Wie sehr könnten Sie oder wie gerne hätten Sie mehr Entscheidungsmöglichkeiten über das Geld und über die Ausgaben oder über das, was Sie auch reinbekommen? Und wo sehen Sie eine Möglichkeit, auch Bürger da zu beteiligen?
Ja, Bürger, also wie gesagt, wir sind eher in der Situation, in der Frau Witte angesprochen hat, wir müssten die Bürger eher fragen, wo sollen wir mehr sparen, als wo wollen wir Geld ausgeben, weil wir aus der jahrelangen Situation kommen. Wir kämpfen schon seit langer Zeit mit der Thematik Defiziten und Schuldenberg, den wir vor uns herschieben. Hier jetzt einfach zu sagen, wir erhöhen die Grundsteuer, wie gesagt, ich habe es eingangs schon mal gesagt, wir sind schon am obersten, also klar, es gibt kein Ende, aber wir sind schon in Vergleichstabellen ganz oben. Wenn ich das noch mehr mache, irgendwann ziehen die Menschen hier wirklich weg, alle aussagen. Das ist keine Option, diesen Spielraum habe ich hier nicht mehr. Also müssen wir uns über andere Möglichkeiten unterhalten mit Bund und Land. Und so sehr ich das schätze, dass wir sagen, ja, wir müssen perspektivisch dahin kommen, dass wir uns als Kommunen mit Finanzmitteln ausstatten, bin ich jetzt nicht in einer Situation zu sagen, hier, wir schaffen alle Fördermittel sofort ab, weil wir sind noch jemand, der Fördermittel teilweise braucht, weil wir sonst die Herausforderung nicht gelöst kriegen. Aber praktisches Beispiel vielleicht, weil wir auch über andere Themen gesprochen haben. Kita-Beiträge hatten wir ganz kurz. Bedeutet bei uns in Hagen, dass Menschen mit einem Einkommen zwischen 50.000 und 70.000 Euro als Familie relativ viel Kita-Beiträge schon zahlen. Viel mehr als in allen umliegenden Nachbarkommunen. Das sorgt auch dafür, dass das Menschen unzufrieden macht. Das sorgt dafür, dass der Standort natürlich auch hier unzufrieden wird. Und zwei Kommunen weiter ist der Kindergartenbeitrag kostenlos. Natürlich sind das Diskussionen, die ich jeden Tag habe. Aber durch den Elternbeitrag kommen gerade mal in Anführungszeichen 9 Millionen Euro in das System und wir als Kommune zahlen schon 90 Millionen nur für Kinderbetreuung. Beim Haushalt von 1 Milliarde Euro sehen Sie, wie wichtig uns frühkindliche Bildung ist. Aber es gelingt uns trotzdem nicht, das System so stabil zu halten und zu sorgen, dass die Eltern zufrieden sind. Und da müssen wir doch, wenn wir ehrlicherweise sagen, im Grundgesetz stehen gleiche Lebensbedingungen überall in Deutschland, dann teile ich ja das, dass es nicht überall gleich ist momentan, auch die Herausforderungen nicht überall gleich sind. Aber dann müssen wir doch zusehen, dass frühkindliche Bildung, wenn uns das wichtig ist als Gesellschaft, irgendwie auch da wirklich alle die gleiche Chance haben.
Ja.
Und bei uns ist das für den einen oder anderen durchaus schwierig.
Ja, das ist aber, man kann aber natürlich auch fragen, Henneke, man könnte ja auch sagen, dass besonders vermögende Menschen dann doch einen Beitrag zahlen für die Kita.
Also Selbstverwaltung heißt Selbstgestaltung vor Ort. Und insofern habe ich mal gelernt zu sagen, gleichwertige Lebensverhältnisse ist eigentlich eine Begrenzung für die Tätigkeit des Bundes. Und Selbstverwaltung vor Ort ist die Gestaltungsmöglichkeit zu sagen, mach was draus aus deiner Kommune. Also insofern ist gemeindliche Selbstverwaltung immer auch Wettbewerb. Also das darf man nicht vergessen. Also wir müssen im Grunde auch sagen, warum gibt's das überhaupt? Also ich kann nicht nur von Zuschüssen und so weiter leben, dann brauche ich keine kommunale Selbstverwaltung. Sondern ich muss im Grunde sagen, ich brauche ein Bild von meiner Kommune, wo ich hin will. Und ich muss meine Leute dafür gewinnen, zu sagen, dafür müssen sie auch irgendwas bezahlen. Es kann nicht alles umsonst sein, weil sie ansonsten unzufrieden sind oder sowas. Sondern da brauchen wir sozusagen eine bessere, also ein Gefühl sozusagen, dass Leistungserbringung im kommunalen Bereich gut ist, aber potenziell auch was kostet. Und wer sich das vermögensmäßig leisten kann, der soll es doch auch bezahlen. Warum denn nicht?
Ist das ein Punkt, wo man sich auch letztendlich jetzt ehrlicher machen müsste in der Politik? Also in Zeiten, wo wir viel mehr Geld für Verteidigung ausgeben, für Sicherheit, wo wir merken, wir brauchen Infrastruktur, all das und wir können uns vielleicht nicht mehr alles leisten. Und wenn die Idee ist, ja, da sieht der Bürger den Staat zuerst in den Kommunen, dann heißt es doch auch, da sieht der Bürger dann auch, dass es im Moment nicht mehr für alles reicht, Frau Witte. Und dann müsste man doch, wäre doch dann eigentlich der Schluss, irgendjemand muss es eben dann doch bezahlen.
Also grundsätzlich finde ich diesen Mechanismus auch wirklich gut. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich finde es eigentlich gut, dass die Bürger über Ausgaben und Einnahmen gleichzeitig entscheiden und dann sagen können, das ist es mir wert. Ich bin auch der Meinung, dass Menschen, die genug verdienen, Kita-Beitrag zahlen sollten. Das Problem ist eben, dass im kommunalen Wettbewerb mitunter die Anreize eben so sind, dass reiche Kommunen es sich leisten können, keinen Kita-Beitrag zu erheben. Und in den Kommunen, wo das dann nicht möglich ist, weil die Ausgangsbedingungen nicht stimmen, die müssen dann den Beitrag erheben, was natürlich zu einer Verschärfung der Unterschiede führt.
Und was gäbe es da für
also
eine
dieser
Lösung?
Wettbewerb, der braucht faire Rahmenbedingungen. Wenn alle Kommunen ungefähr gleich ausgestattet wären, dann könnte man so einen interkommunalen Wettbewerb machen. Aber wenn es eben Kommunen gibt, denen es nichts ausmacht, den besser verdienenden Ehepaaren den Beitrag zu ersparen und andere können das nicht, dann ist das natürlich ein verzerrter Wettbewerb. Und insofern muss man auch da dann eine Ebene höher gucken, wie steht es mit dem kommunalen Finanzausgleich der Länder und dem Bundesfinanzausgleich, die es bisher eben nicht geschafft haben, das auszugleichen.
Herr Bringmann, ist das aber so ein Punkt, wo man sagen muss, man kann sich nicht mehr alles leisten und müsste man sich da tatsächlich ehrlicher machen?
Ein wichtiger Punkt bei lokaler Daseinsvorsorge, die ich auch für sehr wichtig für die Demokratie halte, ist ja Gesundheit. Wir haben gerade das Beispiel gehört, aber der größte Teil der Gesundheitsversorgung zahlen ja die Menschen über ihre Krankenkassenbeiträge. Ist nochmal ein ganz anderes System. Aber da stellt sich ja tatsächlich auch die Frage, das wird jedes Jahr teurer und gefühlt wird der Besuch beim Arzttermin dauert immer länger. Ob das dann tatsächlich so ist oder nur gefühlt, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber zumindest ist auch da in Verwaltung, Digitalisierung, Bürokratie, glaube ich, sehr viel rauszuholen. Das kann man für die verschiedenen einzelnen Bereiche auch durchgehen. Und wir müssen das jetzt auch, glaube ich, zum Anlass nehmen, diese Finanzkrise, zu sagen, wir müssen da jetzt überall mal ran und überall auch auf diesen Ebenen das Maximum rausholen, weil Man kann über höhere Einnahmen reden, aber vom Himmel fällt es ja auch nicht. Und jede Steuererhöhung hat auch einen Nachteil. Wir sind gerade in der Wirtschaftskrise. Ich bin jetzt auch nicht grundsätzlich dagegen, dass starke Schultern mehr tragen. Das ist ein gutes Prinzip, aber wir müssen uns wenn wir Wachstum wollen, ist es schon im Lehrbuch so, dass eher eine Steuersenkung besser ist als eine Steuererhöhung. Das ist auch so.
Und die Übernahme der Altschulden würde dann schon helfen für die Kommunen?
Bei den Altschulden, da gibt es ja dann auch wieder solche und solche Fälle, bei Unverschuldeten, bei Kommunen, die unverschuldet in Altschulden geraten sind, da hat wahrscheinlich niemand was dagegen. Aber bei einer Kommune, das ist eine sehr entscheidende Frage, die wahrscheinlich dann ich glaube, jeder Bürgermeister würde sich und für sich in Anspruch nehmen, bis er komplett unverschuldet in die Situation hereingeraten ist. Aber wahrscheinlich ist nicht jeder Mensch perfekt und auch nicht jeder Bürgermeister und auch nicht jeder Stadtrat hat immer perfekte Entscheidungen beschlossen. Das war wahrscheinlich nicht so. Das ist unmöglich, das so zu differenzieren. Deswegen ist es auch sehr schwer, solche Programme aufzulegen. Sieht man ja, der jahrelange Streit darum.
Okay, aber wie kommen wir da jetzt raus? Wann werden die Bürgerinnen und Bürger merken? Also man merkt ja jetzt, wie Bund und Länder darüber ringen. Also von wem erwarten Sie jetzt eigentlich mehr, Herr Rehbein? Vom Bund oder von den Ländern? Wer muss sich da Ihrer Meinung nach mehr bewegen?
Ich bin erstmal froh, dass wir die Diskussion haben. Ich glaube, wir haben sie jetzt deutlich zu spät. Wir hätten diese Diskussion, die wir heute führen, hätten wir in Zeiten von Niedrigzinsphasen und Co. führen müssen, einige Jahre eher, dann wäre es auch ein bisschen leichter gewesen. Aber gut, hätte, wäre, wenn, ist nicht so. Wir haben jetzt die Situation, die wir haben. Und ich bin froh, wir haben die Diskussion, wir haben jetzt ein Sondervermögen. Wir können immer darüber reden, dass das nicht reicht. Ja, wir können auch darüber reden, dass das, was das Land Nordrhein-Westfalen jetzt tut, 452 Millionen für Hagen, Altschulden zu übernehmen, auch noch nicht reicht. Ja, da bin ich ja dabei. Aber ich bin froh, wir haben die Diskussion. Alle merken, wir sitzen langsam in einem Boot. Und jetzt muss es darum gehen, die auch zu Ende diskutieren, dazu gucken, dass Bund und Land ihre Anteile tragen. Ich will gar nicht den schwarzen Peter nur den beiden zuschieben, weil richtig ist natürlich, man muss auch immer bei sich gucken, bei sich die Hausaufgaben machen und wirklich kritisch auf seine Ausgabenstruktur gucken. Und wenn wir diesen Prozess, den wir jetzt begonnen haben, zu Ende durchführen, dann bin ich schon ein Stück weit guter Dinge, dass wir nicht alle Probleme gelöst haben, aber dass wir positive Erfolge hier erzielen können.
Die Frage ist nur, wann merken die Bürgerinnen und Bürger etwas?
Also hier am Beispiel Hagen werden wir die ersten Maßnahmen nächstes Jahr, also Infrastrukturmaßnahmen, wirklich nächstes Jahr so haben, dass die Bürgerinnen und Bürger erste Impulse merken. Und das ist, glaube ich,
Baustellen.
Auch wichtig. Und da müssen wir uns auch ehrlich...
Was sind erste Impulse? Ja. Das sind Baustellen.
Ja, natürlich sind das erstmal Baustellen, aber wir haben momentan eine Brücke hier in Hagen stehen, die seit 2 Jahren gesperrt ist, wo keiner drüber fährt, nichts passiert. Wenn ich anfange, die Brücke abzureißen, dann sehen die Menschen zumindest, es geht weiter. Und wir müssen uns in der Kommunikation doch ehrlich machen, niemand wird diese Herausforderung in wenigen Jahren komplett lösen, egal ob mit oder ohne Geld, weil dann kommen wir zu, wer kann es verbauen, wie können wir es verarbeiten. Sondern wir müssen doch jetzt gucken, dass wir Impulse setzen und die Menschen erst einmal merken, dass es Schritt für Schritt besser wird. Niemand erwartet, dass alle Probleme mit dem Zauberstab sofort gelöst werden. Aber sie müssen in ihrem Alltag jeden Tag sehen, dass was passiert. Und das ist jetzt ganz wichtig und deswegen müssen wir ins Tun kommen.
Mhm. Herr Hennecke, was erwarten Sie? Wer muss sich da jetzt mehr bewegen oder wo, sagen Sie, liegt Frage das größere verstanden. Problem?
Also das Wichtigste wäre jetzt eine finanzielle, strukturelle Soforthilfe für die Kommunen, ohne Wenn und Aber. Die wird aber mit dem Haus, die wird nicht kommen, von Bundesseite nicht kommen, von den Ländern im kommunalen Finanzausgleich vielleicht ein bisschen. Also die Hoffnung, die die Bundespolitik jetzt aussendet, ist der sogenannte Zukunftspakt. Der soll anknüpfend an die Ergebnisse der Kommission, die im Moment tagen, ab Januar tagen. Nur wenn dieser Zukunftspakt, wie ist Herr Dobrindt, der ist federführend dafür, ich habe ihm gesagt, ihr müsst Ergebnisse haben bis zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sonst ist es zu spät. So, aber selbst wenn der Zukunftspakt bis dahin Ergebnisse hat, müssen die Ergebnisse in Gesetze umgeschlossen werden. Das sind ja keine diktatorischen Entscheidungen. Also insofern ist das, was eben der Kollege aus Hagen beschrieben hat, schon ein mühsamer Prozess. Und insofern, das ist das, wo mein Eindruck war, was mit der Stadtbilddiskussion gemeint war. Es dauert, bis man was sieht. Ja, so, und wir müssen nur sozusagen Glaubwürdigkeit vermitteln. Ich habe mal gelernt zu sagen, niemand verbündet sich gerne mit jemandem, der sich nach eigenen Bekunden von einer Krise in die nächste taumelt. Also deshalb müssen wir an kommunale Selbstverwaltung glauben. Und wir brauchen tatkräftige Bürgermeister, Landräte, die im Grunde sagen, so, wir packen da irgendwas an und das sieht man dann.
Wir schauen dann in ein paar Monaten noch mal nach Hagen. Herr Rehbein, dann schauen wir mal, was geklappt hat. Herzlichen Dank erstmal für die Diskussion. Schöne Grüße nach Hagen. Vielen Dank, Herr Hennecke. Vielen Dank, Frau Witte. Vielen Dank, Herr Brinkmann, für das Gespräch heute hier. Und morgen Morgen schauen wir mal wieder nach Amerika, denn es ist ein Jahr nach der Wahl, die USA unter Donald Trump. Dann ist Alexander Kähler für Sie da. Bis dann. Tschüss.
Morgen ist auch ein Jahr.